Freunde des gepflegten Körpersports, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Korpiger-Podcasts. Schön, dass ihr dabei seid. Ja, wir sind ein bisschen spät dran, ne, Ole?
Ja, was willst du machen?
Ja, war anders geplant, kam aber Auto und Internet kam dazwischen. Beides technische Probleme. Auf dem Weg von München Richtung, beziehungsweise von Eislingen Richtung Belgien, streikte die Klimaanlage, was sich jetzt an sich nach einem Luxusproblem anhört. Bei 35 Grad im Auto, aber ganz schnell zur ausgewachsenen Herausforderung wird.
Das klingt für mich so ein bisschen nach dem Büro in Unterföhring, in dem ich den Großteil meiner Arbeitszeit verbringe.
Siehst du, der Punkt ist aber, im Büro in Unterföhring kann man nichts dagegen tun, aber wir hatten die ganze Zeit diesen kleinen Knopf mit Aircondition vor uns, den wir dann auch immer wieder verzweifelt gedrückt haben, der aber nicht reagiert hat. Und das führte dazu, dass wir irgendwo vor Mannheim rausfahren mussten und eine nette Autowerkstatt gefunden haben, die uns tatsächlich spontan die Klimaanlage repariert hat und uns noch einen zweistündigen Aufenthalt im schönen Kronau ermöglicht hat. Was natürlich den Zeitplan wieder
hochgezogen hat. War es das wert? Ist es schön da? Ich kenne das nicht.
Es ist sehr schön. Also wir hatten dann ein idyllisches Plätzchen vor der Sporthalle unter einem Baum. Im Schatten. Klar, unterm Baum. Da haben wir dann ein kleines Nickerchen eingelegt, Kaffee getrunken und dann ging es weiter.
Gleichzeitig, oder was? Das ist nicht schlecht.
Nee, erst Kaffee, dann Nickerchen, weil so macht man das ja. Ne? Ja. Erst Koffein, dann schlafen. Genau, und dann hat das Internet leider nicht funktioniert und abends im Zelt gab es dann Gewitter, also waren super Tage so auf dem Weg nach Antwerpen. Wobei Antwerpen aber definitiv zu empfehlen ist. Wir sind ja ein Rundum-Service, also falls ihr Lust habt, fahrt mal nach Belgien.
Ja, für Hoteltipps hauen die Leute dann am besten einfach dich direkt an.
Ja, genau, einfach persönliche Nachricht oder uns natürlich schreiben, jetzt sensationelle Überleitung. Ihr könnt uns nämlich auf Twitter natürlich adden und beziehungsweise folgen, @korpiger_nba und uns da anschreiben. Dann gibt's auch Hoteltipps für Antwerpen. Vielleicht sogar einen Restauranttipp. Mal sehen.
Je nachdem, wie freundlich der Kontakt ist.
Das ist natürlich die Frage.
Wobei, du warst dann aber auch dort in der Lage, dir dieses Spiel anzugucken heute Nacht?
Ich war in der Lage, mir dieses Spiel anzugucken heute Nacht. Zum Glück. Also es war ja, nachdem wir uns alle irgendwie, glaube ich nicht, was die letzten Tage irgendwie so ein bisschen, naja, in Anführungszeichen in die Hosen gemacht haben, dass es jetzt sehr, sehr einseitige Finals werden könnten, war der Auftakt zumindest mal vielversprechend, oder?
Ja, ich traue mich kaum zu wiederholen, was wir uns auch gegenseitig geschrieben haben, so was so das angeht, von wegen, wie sehr wir uns auf diese Serie freuen.
Wir hatten also richtig Bock, ne?
Da war schon eine ziemlich große Müdigkeit, was dieses Matchup angeht, vorhanden. Ja. Ich meine, an sich, so grundsätzlich ist das auch immer noch da, aber dieses Spiel hat eigentlich schon, also sämtliche Erwartungen, die ich für die Serie hatte, hat es übertroffen, ehrlich gesagt. Mhm. Das war von den Finals-Spielen, an die ich mich so erinnern kann und die ich live geguckt habe, auf jeden Fall eins der spannendsten, eins der dramatischsten, auch weil es halt nicht nur von einerseits ziemlich großer individueller und auch Teambrillanz geprägt war, sondern halt auch von Hirnfürzen sondergleichen und von, also sowohl JaVale hatte seinen Moment, der ziemlich ziemlich legendär war groß, als auch ja. Dann später J.R. Smith, dann lief Jordan Clarkson rum und hat irgendwas gemacht. Ich weiß nicht genau was, aber er hat einfach Jordan Clarkson Dinge gemacht. Die Kombination war einfach der absolute Wahnsinn das bei diesem Spiel. Also
Not und Elend lagen nah beieinander. Nicht Not und Elend. Und Not, Elend und Brillanz, wie du sagst, lag nah beieinander.
Das nennt man eigentlich auch dann einfach die Cavs.
Hin und wieder, ja. Ja, es gibt viel Licht und auch viel Schatten, stimmt. JaVale fand ich aber auch, da kommen wir vielleicht später nochmal ganz zu, aber JaVale hat ja auch gute Dinge gemacht zum Beispiel.
Er hatte ein paar Minuten, die gut waren, ja.
Und sonst, ja, man hat dann doch, man hat schon gesehen, wer jetzt das bessere Team ist, was jetzt nicht wahnsinnig überraschend war. Ja, aber was hat dich jetzt so am meisten beeindruckt in Spiel 1? Was war für dich so das Entscheidende, was du aus diesem Spiel mitnimmst?
Also wenn wir jetzt so die Schlussphase mal ausklammern, dann, also da kommen wir eh noch zu, dann einerseits so Thema Gameplan, da hätte ich jetzt nicht erwartet, dass die Cavs ihren eigentlich wesentlich konsequenter umsetzen würden und also ehrlich gesagt besser vorbereitet und seriöser wirkten als die Warriors. Mhm. Also im Sinne von, dass sie immer wieder halt versucht haben, am offensiven Brett halt sich zweite Chancen zu erarbeiten und dadurch das Spieltempo grundsätzlich ein bisschen langsamer zu halten. Ich meine, was ja in gewisser Weise zu erwarten war, aber dass es so gut funktioniert hat, das hat mich etwas überrascht. Dann, wie die Warriors halt mit 4 Bigs durchrotiert haben, die alle, also McGee hast du schon angesprochen, bei ihm lief es eigentlich ganz gut. Die meiste Zeit auf der 5 hat Looney gespielt, das lief alles andere als gut. Also ich meine, der war ja in der Starting 5 und es hat einfach nicht toll funktioniert. In den Minuten war eigentlich grundsätzlich Cleveland immer das bessere Team. Und ja, also grundsätzlich hat mich einfach überrascht, mit was für einer mit was für einem Ehrgeiz und was für einem Selbstverständnis auch die Cavs angetreten sind. Also ich meine, wir haben ja alle wahrscheinlich diese Finals-Bilanz in Spiel 1 von LeBron gesehen, der grundsätzlich in den mittlerweile 9 Finalserien, in denen er aufgelaufen ist, ein einziges Mal das erste Spiel gewonnen hat. Was dann gegen die Mavs damals war, die Serie erinnert sich vielleicht noch der eine oder andere.
Vielleicht deshalb gewinnt er seither Spiel 1 nicht mehr.
Und er hat ja selber in der Serie gegen Boston, glaube ich war es, hat er gesagt, dass Spiel 1 für ihn meistens so ein Feel-Out-Game ist, wo er sich so versucht, ein bisschen das gegnerische Team so ein bisschen zurechtzulegen und dass deswegen bei ihm nicht unbedingt ungewohnt ist, dass er das erste Spiel einer Serie verliert. Und in diesem Spiel war das halt komplett anders. Also es von vornherein halt irgendwie war ziemlich klar, dass so sein Best Shot in dem Spiel direkt kommen würde. Also dass er halt anerkannt hat, wie krass wichtig dieses Spiel sein kann und vielleicht auch so ein bisschen, dass die Warriors halt sehr dazu neigen, sich ein bisschen zu sehr darauf zu verlassen, dass sie eben talentierter sind als alle anderen und dass man sie halt, wenn man sie physisch angeht, durchaus auch frustrieren kann. Und eigentlich ist dieser Plan, also dieses Konzept, was die Cavs verfolgt haben, ziemlich gut aufgegangen oder eigentlich ziemlich perfekt fast. Was dann wiederum in der Schlussphase sehr schnell sehr auseinandergefallen ist durch letztendlich, ja, innerhalb von 30, 40 Sekunden halt einige sehr, sehr merkwürdige Geschichten, würde ich es mal grob umschreiben.
Merkwürdige Geschichten, sagst du. Ja, kommen wir gleich zu. Aber ich finde auch, also ich finde, man kann so ein bisschen auch, also du hast auf jeden Fall recht. Also die Cavs haben ihr Spiel gefühlt deutlich besser durchbekommen und LeBron hat sich die Geschichte definitiv erstmal nicht nur angeschaut. Ich finde aber, vielleicht haben die Warriors war so ein bisschen ein Feel-Out-Game auch für die Warriors. Also man sagt immer, sie verlassen sich darauf, dass sie talentierter sind, dass sie besser sind. Aber wollen wir auch noch drüber sprechen. Sie haben so ein bisschen ja auch geschaut, inwieweit sie sich mit den Stärken der Cavs messen können oder so auf einlassen können, indem sie halt ihre 4 großen Jungs haben spielen lassen. Und somit halt am Brett dagegen halten können. Also es war schon auch so ein kleiner Versuch, so okay, wir haben, also um unsere Stärken wissen wir. Was machen wir denn, wenn wir uns auf den Gegner einstellen wollen oder können wir uns darauf einstellen oder müssen wir, oder können wir sie einfach mit ihren eigenen Waffen schlagen oder müssen wir unser eigenes Ding durchziehen, was ja normalerweise bei den Warriors auch ganz gut funktioniert.
Es ist natürlich so, dass die Warriors auch einfach, abgesehen von ihren 26 Centern, einfach nicht so tief sind und deswegen gibt es sicherlich dieses Rumprobieren, aber ich denke schon auch, dass sie einfach, also ich meine, das ist ja bei den Warriors auch irgendwie gerechtfertigt, weil sie halt einfach so so gut sind und halt gerade dieses dritte Viertel normalerweise haben, in dem sie Teams plattwalzen und die meisten danach nicht mehr aufstehen, dass sie sich halt am Anfang gerne so ein bisschen ausruhen. Ich meine, das hat ja sogar Durant nach dem Spiel gesagt, dass sie eigentlich 48 Minuten lang ziemlich im Halbschlaf verbracht haben und dann sehr, sehr großes Glück hatten, dass sie überhaupt in die Verlängerung gekommen sind. Und da, also ich finde, das stimmt schon.
Ja, das stimmt schon, aber trotzdem ist es doch dann, also ich kann mir nicht vorstellen, dass die Warriors davon überrascht sind, dass die Cavs mit dem Messer zwischen den Zähnen in die Serie gehen, weil ich meine, wenn die Cavs eine Chance haben wollen, dann müssen sie früh irgendwas holen, dann müssen sie die Warriors früh verunsichern, in meinen Augen.
Und nee, was ich eher meine ist, ich glaube nicht, dass sie damit gerechnet hätte, dass es bei den Cavs so gut funktionieren würde. Also,
okay, das ist was anderes, klar.
Ja, klar.
Aber gut, aber trotzdem ist es ja auch so mal so ein, ja, es ist ja auch eine Art von ja, sich in eine Serie reinfühlen, wenn ich entspannter in Anführungszeichen rangehe, finde ich. Also für mich war es jetzt so klar, wir haben immer das Bild von den Warriors, gab es ja auch gegen die Rockets, dass sie erstmal irgendwie, dass sie eben aufgrund ihres Talents auch gar nicht so gezwungen sind, dieses nochmal das Messer zwischen die Zähne zu nehmen, sondern irgendwie da ein bisschen, das alles ein bisschen entspannter wirkt und manchmal dann auch irgendwie ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, überheblich irgendwo vielleicht auch. Aber ich will mir auch immer nicht, also in den Finals, keine Ahnung, tue ich mich schwer, dass da irgendwie zu denken, dass es wirklich so ist, aber vielleicht war es auch so. Was meinst du denn
Die
mit
Warriors
diesen?
sind so ziemlich das erste Team, bei dem ich diesen Eindruck habe. Also
Jetzt.
jemals. Ich meine, und gegen, ich glaube, das spricht auch ein bisschen dafür, dass sie die Rockets ernster genommen haben als die Cavaliers, weil gegen die Rockets waren sie in Spiel 1 halt überragend und haben gleich mal so ein bisschen die Claims abgesteckt, so von wegen, okay, wir
Ja.
sind jetzt auswärts bei euch und wir zeigen euch direkt mal, was so dieser Heimvorteil wert ist. Hat dann in die Serie hat letztendlich ein bisschen anderen Verlauf genommen, als man erwartet hat, aber da waren sie in Spiel 1 halt absolut da. Und das waren sie meiner Meinung nach jetzt nicht.
Nee, sie waren phasenweise da, fand ich. Und klar, gegen die Rockets ist natürlich auch was anderes. Über die Serie wurde die ganze Saison diskutiert und du hast eben nicht den Heimvorteil. Jetzt hatten sie den Heimvorteil. Aber was waren denn für dich so diese vogelwilden Geschichten der letzten Minute?
Also einmal hatten wir natürlich Aktion, wo Curry zum Korb geht und Love ihn sehr, sehr unnötig dann noch foult, weil er halt nicht ankommt und ihm dadurch einen Freiwurf schenkt. Was man bei Curry grundsätzlich eher nicht machen sollte. Dann, also wild war dann natürlich der zurückgezogene Call, den ich jetzt zumindest auf so einem Level noch nicht gesehen habe. Also
Ja gut, aber da ist die Frage, ist es denn jetzt, war es regelkonform, dass ihn, also war es die komplette Aktion von der Entscheidung, eine Review zu machen, bis zur Entscheidung zu sagen, okay, es war doch kein Offensivfoul, sondern Defensivfoul, war es regelkonform oder nicht? Das ist ja das Entscheidende.
meiner Meinung nach war es regelkonform, aber andererseits, also ich meine, das zu reviewen, aber ich finde, dass die Aktion, meine Tendenz wäre auch eher, dass es ein Blocking Foul von LeBron war, weil er noch so ein, also minimal in Bewegung war. Andererseits war er halt perfekt in Position und also ich finde schwer zu 100% zu sagen, das ist definitiv der Call, wie er sein muss. Und eigentlich bräuchte man diese hundertprozentige Gewissheit, ja, um einen Call wieder umzudrehen. Deswegen hat es mich einfach überrascht. Also es geht mir jetzt auch gar nicht darum, also wie jetzt dann im Nachhinein überall dann die Referees als Verschwörer quasi ausgemacht worden. Das geht mir zu weit. Das interessiert mich auch ehrlich gesagt nicht, weil so funktioniert es auf dem Level halt einfach
Ist
nicht. Aber also
ja auch
mich
irgendwie
hat es einfach
Quatsch.
extrem überrascht, was da passiert ist.
Ja, ich meine, es ist ja auch irgendwie Quatsch, weil wenn sie nämlich Verschwörung machen wollten, dann hätten sie auch gleich einfach auf Blocking Foul entscheiden können. Weil dann sagt nämlich niemand was, dann sagt man, okay, war schwierig zu sehen und gut ist, sonst geht weiter. Also, weiß ich nicht, tue ich mich auch schwer. Ja, weil, stimmt schon, ist überraschend so eine Geschichte, aber ich finde im Endeffekt, wenn, für mich war es eher ein Blocking Foul, definitiv, als ein Offensiv Foul. Einfach weil er sich reinlehnt und die Füße noch leicht bewegt am Ende. Deswegen, ja, mein Gott,
Wie
wenn's,
gesagt, also meine Tendenz wäre es auch.
ja.
Nur halt, wie gesagt, so, wenn man da das Wort berechtigten Zweifel reinnimmt, dann, solange es nicht, wenn man eigentlich die Entscheidung nicht zu 100% komplett sicher treffen kann, dann überrascht es mich in dem Fall, dass sie zurückgenommen wird. Aber ich meine, ist halt passiert. Ich meine, auf der Gegenseite gab es dann wiederum auch einen relativ verrückten Call, wo halt LeBron zum Korb geht und eben, also halt auf den Unterarm geschlagen wird. Ich weiß gar nicht mehr, ob's Green oder Durant war und ihm
Ja,
der
war,
Ball
glaube
halt
ich,
aus
er war
der
mit dem
Hand will
Rücken
und das
zum
halt
Korb,
nicht.
glaube ich, und Durant kam, das war Durant auf jeden Fall, der
Ja.
in den Arm geschlagen hat, ja.
Ich meine, solche Calls gibt's immer auf beiden Seiten. Also
Genau.
es sieht natürlich blöd aus, aber es
Richtig.
gibt sie immer auf beiden Seiten. Es summiert sich dann halt einfach manchmal in einer unglücklichen Art und Weise. Und es gibt halt einfach Szenen, die einem wesentlich mehr in Erinnerung bleiben als auf der anderen Seite.
Genau, aber
LeBron
das.
begeht im Spiel auch jeweils einige Fouls, die nicht gepfiffen werden.
Genau,
Also.
also genau, da würde ich, will ich später, da kommen wir später auch nochmal dazu. Da freust dich wahrscheinlich schon drauf. Aber das ist genau das Ding. Also wir reden jetzt halt irgendwie, wir hängen uns jetzt irgendwie an diesen einzelnen Szenen auf. Genau, es gibt im Spiel, es gäbe so viele Möglichkeiten, sich irgendwas rauszuziehen und zu sagen, hey, das war gerade bei so einem knappen Spiel, deshalb lief es in die Richtung oder deshalb lief es in die andere Richtung. Und ich find's jetzt nicht fair, gerade so ein gutes Spiel irgendwie auf solche Dinge zu reduzieren. Und ich habe schon so das Gefühl, in der Nachbetrachtung wird Also ich meine, keine Ahnung, wir diskutieren über eine korrekte Entscheidung im Endeffekt. Oder zumindest über eine nicht falsche Entscheidung. Ob das jetzt richtig war, die Entscheidung zu treffen. Also wir jetzt weniger, aber so in der, habe ich so das Gefühl, in der Wahrnehmung oder außerhalb, wenn du jetzt, wenn man so alle Nachberichte sich anschaut. Und das finde ich dann, weiß ich nicht, finde ich fragwürdig. Also wenn es sich rechtfertigen lässt, was die Referees gemacht haben. Und ob jetzt, ja, Stephen A. Smith hat ja bei, ihr habt ja ein Interview mit Stephen A. Smith, überragend übrigens.
Da muss ich übrigens nur ganz kurz sagen, ich hab noch nie so eine Herausforderung erlebt, irgendjemanden zu verschriftlichen. Wie oft der innerhalb von einem Satz neu anfängt und neu ansetzt und sich dann wiederholt, das ist so konfus. Ja. Aber er ist trotzdem natürlich der GOAT. Also kann man nicht anders sagen. Stephen A. Smith ist der überragendste Dummschwätzer in der Geschichte der Menschheit.
Auf jeden Fall. Er hat einiges rausgehauen in diesen, weiß ich nicht, wie Zeichen es waren, wahrscheinlich so 4000 Zeichen oder so.
Nee, also 8000, weil das alles so lange Blöcke waren. Das waren ja, der Herzi hat ihm letztendlich, glaube ich, 6 oder 7 Fragen gestellt, aber wenn Stephen A. Smith dann erstmal loslegt, dann stoppt ihn ja auch nichts. Ja,
muss auch nicht mehr viel sagen als Interviewer. Nee, aber da, es geht, ja, es wird irgendwie so, boah, es ist so eine, so nach, er hat ja gesagt, ja, das kannst du gegen LeBron nicht pfeifen und genau diesen Ansatz, ich weiß, den Ansatz gibt's in der NBA und er gehört irgendwie dazu, aber er gefällt mir überhaupt nicht, weil
ich finde es auch übertrieben.
Weil was, wenn etwas faul ist oder etwas nicht faul ist, dann ist es so. Dafür sind die Regeln da und sie sollten für jeden gelten. Und auch für die Superstars. Und ja, es führt zu weit, glaube ich, ein bisschen.
Ja, ich meine, sonst können wir bei der NBA auch über die Schrittfehler-Diskussionen führen und dann.
Sollten wir.
Das machen wir mal irgendwann in der Offseason.
Eine Folge. Sommerloch.
Aber jedenfalls bei dem Spiel waren. Also. Ich hänge mich auch ungern am Ref-Thema auf, zumal in diesem Fall hatten wir dann eine Szene, die das Spiel wirklich entschieden hat und die hatte mit den Refs nichts zu tun, sondern einerseits mit einem vergebenen Freiwurf von einem 81-prozentigen Freiwurfschützen normalerweise, der also keine Chance hatte. Ich meine, wir haben ja auch schon gelegentlich mal auf den Korb geworfen, und der war sehr kurz, also der hatte ja nie eine Chance. Und dann andererseits von, J.R. Smith Aktion des Jahrhunderts.
Dass er, dachte er wirklich, also ganz kurz nochmal zu George Hill, zu dem Freiwurf, finde ich, kann passieren.
So, ja, klar.
Also habe ich auch schon oft gesehen, wie kann es sein, dass George Hill diesen Freiwurf nicht trifft? Also klar, der Mann ist Veteran, er steht aber auch zum ersten Mal in den Finals und weiß ich nicht, 4 Sekunden.
Das war jetzt nicht gerade ein Allerweltswurf. Also, ja,
also
da, und es haben da schon ganz andere Leute Freiwürfe liegen lassen. Richtig, also das,
auch die ganz
das
großen. Ist jetzt noch, ja. Also ja, dazu Kevin Durant hat ja, glaube ich, auch in Houston in Spiel 7-3 in Folge daneben gesetzt, als es eng war zwischenzeitlich. Also da finde ich, kann man irgendwie, da tut man George Hill Unrecht, wenn man da jetzt irgendwie anfängt.
Ja, sehe ich auch so.
Genau. Und JR, ja, ne?
das trifft es eigentlich ganz gut.
Wenn er tatsächlich den Spielstand nicht im Blick gehabt haben sollte, war es nicht so clever. Wenn er den Spielstand im Blick gehabt haben sollte, war es auch nicht so clever, was er gemacht hat.
Ja, und also so oder so bei einer Deadball-Situation, wo zwei Freiwürfe sind, und ich meine, es war doch sogar eine Auszeit zwischen den beiden Freiwürfen, oder nicht. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber auf jeden Fall, es war ja eine Deadball-Situation und in den Finals zwischen zwei Freiwürfen liegen normalerweise ungefähr 20 Minuten, die einfach da jemand rumsteht. Alter,
ist dir mal aufgefallen, wie lange die Auszeiten sind? Ich habe heute, also ja. Ich habe mir das Spiel
ehrlich gesagt... Die sind alle 3,5 Minuten oder so, hatte ich fast. Das Gefühl. Also das ist echt extrem krass. Da wird schon jede Möglichkeit gemolken, um noch so ein bisschen Werbung zu platzieren.
Kannst du mal schnell ein Rührei machen und dann...
Ja, das ist eine Sache, die man in der Zeit erledigen kann. Ja. Die Aktion von Smith, also ich meine, einerseits hat er sowas schon mal gebracht, andererseits kann man sich trotzdem ja einfach nur irgendwie fragen, wie kann das in der Situation passieren, dass man nicht weiß, wie der Spielstand ist? Wie geht das? Wie passiert das? Warum passiert das?
Ich habe keine Erklärung. Also ja, es ist halt immer klar, es redet sich auch immer ganz einfach von außen, so kann, darf, soll nicht passieren. Wir alle waren noch nie in solchen Drucksituationen. Die Frage, klar, ich meine, keine Ahnung, wir werden nie herausfinden, also ich meine, er selber sagt ja, er wusste, wie es steht. Tyronn Lue sagt, er wusste nicht, wie es steht.
Und er hat auch auf dem Court direkt, nachdem diese Sirene ertönt ist, zu LeBron gesagt, ich dachte, wir wären vorn. Also das konnte man sehr problemlos ablesen.
Ja.
Also ich habe es gesehen, dass er es nachträglich behauptet hat, aber es ist sehr Schwachsinn.
Okay,
also,
okay. Gut. Die Frage ist, wir sagen ja, diese Szene hat das Spiel entschieden. Aber was wäre denn passiert, wenn er es richtig gemacht hätte? Was hätte er gemacht? Den Wurf hatte er nicht. Finde ich. Dafür war, also er kam ja reingelaufen, hat den Rebound geholt. Kevin Durant war relativ schnell dran und ich glaube, er hätte den Wurf natürlich irgendwie versuchen können, loszuwerden und JR trifft hin und wieder auch solche Würfe, aber trotzdem, so wahnsinnig vielversprechend ist es nicht. LeBron war.
Sehe ich anders. Direkt nach dem Offensiv-Rebound, wenn noch nichts sortiert ist und du direkt wieder hochsteigst, ist eigentlich die Aussicht, dass du triffst, ziemlich gut, selbst wenn da ein größerer Verteidiger
ja,
ist.
Ja, er kam mit relativ hohem Speed. Und er stand nicht so, er hatte keine gute Wurfposition. Also er wäre komplett außer Balance gewesen. Füße hätten irgendwo hingezeigt.
Das ist bei J.R. Smith jeder Wurf. Der hat noch nie einen Wurf mit perfekter Balance und perfekter Ausrichtung.
Nicht perfekter Balance, aber
meistens springt er seitwärts.
Es wäre ein extrem schwieriger Wurf aber gewesen. Also es wäre jetzt kein Runner aus 3 Metern gewesen oder kein klassischer Putback in dem Sinne. Und nicht 2 Meter nicht direkt am Ring, sondern ein paar Meter weiter hinten.
Ja, 2,5 Meter waren es dann vielleicht.
Naja.
Also ich würd schon sagen, dass die Aussichten ganz gut waren, um daraus was zu machen. Und also ich meine, wenn er dachte, okay, da ist ja dieser Durant, der ist groß, mal lieber nicht, dann machst du halt einmal kurz die Geste und nimmst eine Auszeit. Oder du spielst den Ball sofort raus an LeBron, der komplett blank draußen stand, weil er sich das Play von der Mittellinie aus angeschaut hat. Und es waren noch 5 Sekunden oder 4,7 Sekunden auf der Uhr. Es wäre ganz gut Zeit gewesen. Und also, ich meine, du wirst mir ja zustimmen, dass die Aussicht, dass alles andere, was er hätte machen können, besser gewesen wäre als das, was er gemacht hat.
Richtig. Alles andere wäre besser gewesen. Also einfach die Uhr runterlaufen zu lassen und dann George Hill 1 Sekunde vor Schluss anzuspielen, der mittlerweile gut eng verteidigt war. Definitiv keine optimale Entscheidung. Ich sag nur, dass das Spiel dann gewonnen, oder dass die Cavs das Spiel dann gewonnen hätten, wenn er sich besser entschieden hätte, ist nicht gesagt.
Nein, nicht zu 100%.
Also, es war halt einfach.
Die hätten eine ganz gute Chance gehabt, hätte ich mal behauptet.
Weil LeBron war auch nicht so lang offen. Also, der Closeout kam relativ schnell, fand ich. Klar, es ist LeBron, und LeBron hat auch in dem Spiel den ein oder anderen Wurf getroffen.
Er war ganz gut in Form.
Aber, also trotzdem, also es ist dann auch immer noch was anderes. Der Wurf muss halt erstmal fallen, so.
Und ja, natürlich.
So.
Man würde ihn nur im Idealfall gerne nehmen. Und ich würde schon sagen.
Grundvoraussetzung, also, dass er fallen kann, ja.
Selbst wenn er ihnen das Spiel nicht zu 100% verloren, also selbst wenn sie das Spiel sonst nicht zu 100% gewonnen hätten, haben sie es deswegen zu 100% verloren, weil, also in der Overtime hast du, finde ich, sofort gemerkt, dass das niemand von denen verdaut hatte und dass die alle komplett raus waren. Also was ich auch verstehen kann. Wie sollst du innerhalb von 3 Minuten, die da dann dazwischen liegen, sagen, ja, und jetzt machen wir nochmal 5 Minuten und jetzt machen wir einfach nochmal alles genauso und diesmal bitte am Ende ohne Hirnfurz. So, ich glaube, möglich. Das ist... Und also ich meine, Smith hat dann ja auch die komplette Overtime noch durchgespielt wieder, was dann auch irgendwie dann wieder die Situation der Cavs so ein kleines bisschen verdeutlicht, dass es halt nicht wahnsinnig viele Spieler sind, auf die, also die da das Vertrauen sowohl von Coaching-Staff als auch von LeBron dann haben. Und also ich finde, so die Energie ist schon extrem merklich aus dem Team gewichen durch diese Aktion, was auch, also wie gesagt, komplett verständlich ist, glaube ich.
Ja, boah, ich weiß immer nicht. Sie hätten ja auch sagen können, jetzt erst recht. Wäre auch eine Reaktion gewesen. Also, weißt du,
Ich finde immer so Psychologie, klar.
Aber vielleicht haben auch die Warriors dann, wie du auch vorher gesagt hast, dann richtig ernst gemacht. Also, es ist
die so. Haben dann auch geil gespielt, aber, also, ja. Wie gesagt, es war. Ich glaube, dass die psychologische Komponente da jetzt nicht unbedingt komplett irrelevant ist.
Nee, kann gut sein. Also, kann auch wirklich sein, dass du dann sagst, boah, wir hätten es gehabt und wir haben es jetzt irgendwie aus der Hand gegeben. War ja auch damals, also dann noch bei den Spurs 2013, als Ray Allen den dann getroffen hat, und dann danach vergisst man ja ganz gern, gab es ja auch Overtime. Und da war die Luft dann auch raus bei den Spurs, klar. Also kann gut sein. Also es ist halt alles, es sind halt so viele Konjunktive irgendwie. Dabei hatte das Spiel einfach eigentlich ziemlich viele sehr, sehr coole, sehr interessante Fakten. Zum Beispiel, okay, das finde ich jetzt weniger cool, darf ich mich ganz kurz über Switches auslassen?
Ja, klar, hau raus.
Also ich
bin schon gespannt.
Ja, ne?
Du hast also bei den Nachrichten, die du mir so geschickt hast, habe ich schon gemerkt, dass du irgendwie, dadurch, dass du jetzt in Belgien bist, irgendwie zurück in den 90ern bist und eigentlich nur noch irgendwo vom Balkon runterschreist, dass die jungen Leute nicht so viel Krach machen sollen.
Genau,
deswegen bin ich sehr gespannt.
Ich bin am Pöbeln und am Granteln. Das ist so meine Hauptaufgabe mittlerweile. Und früher war alles besser. Früher wurde Hertha gespielt, Hertha verteidigt. Nein, Quatsch.
Also, ja, das waren noch Männer.
Das waren noch Männer, genau. Männerbasketball. Nee, im Endeffekt, was mich an dieser Switcherei nervt, ist nicht die Switcherei als solches, da muss man differenzieren, aber dieses Switchen oben an der Birne gegen den Ballführenden finde ich mittlerweile fast albern. Also ich meine, dass ich mir, das haben wir ja auch schon während der Conference Finals ein paar Mal gesagt, dass ich mir so einfach, also wirklich komplett ohne Gegenwehr, mein Wunschmatchup zusammenstellen kann als angreifendes Team. Also ich weiß nicht, mir fehlt dann schon so ein bisschen dieses, klar, es kostet Energie, wenn ich versuche, um einen Block oder mich durch einen Block durchzukämpfen, gehe ich drunter, gehe ich drüber. Klar, also und es ist vielleicht auch ein bisschen mehr Konfusion, verstehe ich schon. Aber ich meine, im Endeffekt wird das alles irgendwann nur noch zu einem Western-Showdown. Und wer zuerst blinzelt, sprich wer zuerst im One-on-One nicht punktet, ist dann so leicht im Nachteil. Also so darauf läuft es im Endeffekt hinaus. Also die Warriors haben es am Anfang, finde ich, noch ein bisschen versucht, gerade wenn Kevin Looney auf dem Feld war, Cavs, was sie übrigens anscheinend letztes Jahr gar nicht gemacht haben, habe ich irgendwo gelesen, haben versucht, Curry auf LeBron zu switchen. Klar. Und die Warriors haben es dann, mit Looney haben sie es am Anfang halbwegs hinbekommen, dass es nicht immer funktioniert hat. Und dann am Ende war es aber halt immer, es war LeBron gegen Curry, LeBron gegen Curry, LeBron gegen Curry. Und es war aber halt immer, ja, keine Ahnung, ich meine, der Block war noch gar nicht da und Curry hatte schon übernommen. Also es war irgendwie, ich finde es ist mir zu leicht. Es ist irgendwie, und dadurch passiert aber sonst nichts. Weil du dann halt nur, du machst, das angreifende Team macht das Feld breit, schaut, dass derjenige, der sein Mismatch hat, möglichst viel Platz hat für seinen Drive. Fertig ist die Offense.
Ja, also es ist irgendwie komisch, dass so die heutige Ära so mit Pace und Space und positionslosen Spielern irgendwie jetzt so dieses Ausmaß erreicht hat, dass letztendlich auf dem höchsten Level, dass dann nur noch darum geht, okay, wo ist die eine Schwachstelle oder so die am ehesten noch eine Schwachstelle in der gegnerischen Defense und das provozieren wir jetzt die ganze Zeit mit dem Ballhändler, den wir haben.
Ja.
Und das ist die ganze Zeit und das ist die ganze Zeit. Und also ich finde es ja lustig, dass die Warriors mittlerweile auch ziemlich viel so spielen, weil sie halt eigentlich, also weil da ja durchaus andere Möglichkeiten drin sind und wenn sie am besten spielen, dann spielen sie auch nicht so.
Mhm.
Aber selbst sie gehen ja mittlerweile häufig diesen Weg. Also sie haben sich von den Rockets ja auch total darauf, so ein bisschen darauf bringen lassen.
Ja.
Und also ich meine, ich stimme dir dazu, es ist auf Dauer dann auch einfach ein bisschen mühsam, wenn man eigentlich ziemlich genau weiß, okay, das ist ziemlich genau das, was passieren wird. Meistens wird es wahrscheinlich was Gutes für den Angriff bringen. Oder hey, ja, vielleicht kommt da ja mal eine gute Idee. Aber teilweise würde ich das schon auch lieber sehen, dass dann mehr über einen Switch gegangen wird und über einen Block gegangen wird und also dass da ein bisschen was anderes ausprobiert wird. Die Cavs machen das ja teilweise zumindest mit Traps und so. Und das gab es dann ja auch teilweise gegen LeBron zu sehen. Aber ja klar, dass das irgendwie der Ausgangspunkt von jeder Possession erstmal ist, hey, jetzt provozieren wir mal den Switch. Und eigentlich auch das gegnerische Team, das weiß, dass das kommen wird und auch nicht wahnsinnig viel dagegen tut.
Genau, das stört mich, dass nichts dagegen getan wird.
Ja, naja, kann ich verstehen. Ich finde es auch teilweise etwas ulkig zu sehen. Also, weil man dann letztendlich doch wieder bei sehr, sehr, sehr viel 1-gegen-1 ankommt, was ja eigentlich nicht unbedingt das ist, was also wofür man so die Pace- und Space-Ära, wenn man das so nennen will, eigentlich kennt. So.
Das stimmt. Wobei man natürlich da auch sagen muss, dass ja diese Switcherei auch schon, also ein bisschen die Reaktion auf die, also die defensive Reaktion auf die Pace-and-Space-Ära ist. Also dass du ja zum Beispiel die Rockets, genau, deswegen meine ich, dass man differenzieren muss, weil im Fluss der Offense ergibt es ja sehr, sehr viel Sinn zu switchen, weil du da nämlich genau, weil du diese durch Off-Ball-Screens und Off-Ball-Cuts, weil du da, denen viel, viel besser folgen kannst und da viel, wesentlich weniger oder wesentlich weniger einfach die Defense zusammenbricht. Weil einfach, wenn du es gut kommunizierst. Und deswegen so kam es ja und da macht es auch Sinn, aber ich finde halt oben am Ballführer ist es irgendwie, keine Ahnung, vielleicht kann man, überlegst ja Tom Thibodeau irgendwas oder irgendjemand, irgendwas, was man da machen kann, damit das wieder etwas ansehnlicher ist.
Das Mittel ist das, was die Celtics machen, indem sie sich halt irgendwann nur noch Leute zwischen 2,2 Meter und 2,8 Meter aufs Feld stellen, wo es dann halt einfach wirklich keine Rolle spielt. Die können dann switchen und es gibt halt kein Mismatch. Das ist ja im Prinzip die Idealvorstellung. Mhm. Ich weiß nicht, ob das jemals so richtig realistisch ist, dass das jemals passieren wird. Also, dass es ein Team gibt, wo eigentlich keine defensive Schwachstelle mehr drin ist. Aber ich meine, das ist der Grund, warum die Celtics, tut mir leid, ich muss da nochmal ganz kurz über eine Lanze brechen für die jungen Kelten.
Ja, ich wollte sie nicht halt ansprechen, ich wusste nicht, ob du schon bereit bist, Entschuldigung.
Ja, dass sie halt in den letzten Jahren sich halt dann auf Leute wie Brown oder Tatum an drei konzentriert haben und nicht, also, und weshalb sie halt auch Tatum als ihren absoluten Wunschspieler erklärt haben und nicht, weil das halt in dieses offensiv wie defensiv positionslose Spiel halt perfekt reinpasst.
Aber das ist ja auch, ich meine, es wird auf dem Flügel, funktioniert das wunderbar, aber sobald Kyrie auf dem Feld ist, weißt du, was passiert, ne?
Ist dann wieder eine andere Herausforderung. Aber ich meine, das wissen wir auch. Letztendlich ist Kyrie dann auch wieder ein Spieler, auf den das andere Team halt auch keine ideale Antwort haben wird. Und letztendlich schlägt gute Offense immer noch gute Defense.
Ja, das stimmt.
Also zumindest so, wie heute gespielt wird mit den Regeln, die halt gibt, weil die Offense natürlich schon bevorzugen. Also da braucht man sich ja nichts vormachen.
Ja, auf jeden Fall. Was jetzt irgendwie die Warriors nicht gerade oder den Warriors nicht so wirklich entgegenkam, ist die Rebound-Stärke der Cavs. Also es war ja wieder, also wir haben es ja am Anfang kurz gesagt, sie haben es versucht zu kontern, indem sie, ich glaube, bis auf Pachulia all ihre Big Men haben spielen lassen. Und trotzdem scheinen die Cavs da einfach das bessere Spielermaterial zu haben, um am Brett zu arbeiten. Also gerade mit Love, Thompson und auch Larry Nance, der eigentlich, fand ich, zwischenzeitlich einen ziemlich guten Job gemacht hat.
Nance hat ein gutes Spiel gemacht, das ist mir auch aufgefallen. Ja, also ich meine, man muss dazu auch sagen, dass die Cavs ihre Strategie schon auch sehr darauf ausgelegt haben und dadurch, dass dann meiner Meinung nach vielleicht auch ein bisschen zu billigend in Kauf genommen haben, dass wiederum Transition-Möglichkeiten entstanden sind, wenn sie halt nicht den Offensiv-Rebound bekommen haben. Also dadurch, dass sie dann halt häufig mit zwei Leuten da wirklich attackiert sind, wenn die Warriors dann aber den Rebound bekommen haben, dann konnten sie das Spiel schnell machen. Und deswegen haben sie, glaube ich, auch, ich glaube, am Ende waren es 28 Fastbreak-Punkte und das hatte schon auch damit zu tun, weil halt häufig so diese erste Defensivreihe halt noch nicht wieder hinten war. Aber andererseits ist es also für die Cavs ein wichtiges Zielmittel, weil gerade Thompson ist halt auch einfach ein pervers guter Offensiv-Rebounder. Also der hat ja sonst, der ist, also das ist ja kein wahnsinnig herausragender Basketballer und ist definitiv überbezahlt für das, was er tut. Aber was die eine Stärke, die er absolut hat und wo er auch absolut einer der besten Spieler überhaupt ist, ist halt dieses Offensiv-Rebounden. Also weil er sehr schnell wieder hochkommt, weil er halt so diese Kiste hat, die er ziemlich gut einsetzt und sich halt auch einfach super positioniert. Und ich meine, Love ist, seitdem er primär an der Dreierlinie rumsteht, jetzt seltener so als Offensiv-Rebounder gefragt, aber auch er hat ja durchaus ein Näschen für Rebounds und in der Hinsicht sind sie dann schon stärker.
Ja, ist eigentlich so ihre Stärke, aber deswegen meinte ich auch am Anfang so ein bisschen Feel-Out-Game von den Warriors, inwieweit können wir denn die Stärke der Cavs kontern? Können sie nicht so richtig, haben sie jetzt gemerkt. Das heißt, sie müssen sich mehr auf ihre eigenen Stärken mehr zur Geltung bringen und dann vielleicht und den Cavs dadurch ihre Stärke nehmen.
Ich würde auch sagen, dass es nicht unbedingt schaden würde, wenn Durant mal wieder anfangen würde, um Rebounds sich so ein kleines bisschen zu bemühen. Also er hatte in dem Spiel 9, 8 davon waren uncontested, weil sie ihm halt in die Hand gefallen sind. Mhm. Aber das ist mir auch schon in der Houston-Serie am Ende so ein bisschen aufgefallen, dass der mal wirklich so um 50-50 Balls oder um Rebounds so richtig kämpft und sich halt so ein bisschen richtig reinhaut, das sieht man jetzt nicht mehr unbedingt andauernd. Ich meine, jetzt gegen die Cavs hat er natürlich auch, solange Iguodala nicht dabei ist, also alle Hände voll damit zu tun, dass er irgendwie versuchen muss, LeBron zu verteidigen. Deswegen müsste das jetzt nicht die Nummer-1-Aufgabe sein, aber also gerade wenn... Es sei denn, es gibt einen Switch, den es ja sowieso gibt, ja. Aber gerade wenn Iggy zurückkommt und Durant dann vielleicht auch mal nicht die ganze Zeit neben dem Tisch, dann sollte der meiner Meinung nach bei den Rebounds schon auch eine etwas größere Rolle spielen, weil er ist letztendlich immer der größte Mensch auf dem Feld.
Ja, und der also für seine Größe beweglichste und schnellste. Ja. Also jeder, der ähnlich groß ist wie er, kommt ein bisschen langsamer daher. Wobei JaVale McGee sensationell gut auf den Beinen war, gegen LeBron.
Ja.
Also, war eine der besten Defensivsequenzen, die ich seit langem gesehen habe. Abgesehen davon, dass er am Ende auf den Shotfake reingefallen ist, aber das wollen wir einfach mal unter den Teppich kehren. Aber sonst,
nee, das ist nie passiert.
Nee, aber sonst, ernsthaft, das war sensationell. Also das der hätte ich nicht erwartet.
Ja, JaVale ist halt für den Comedy-Faktor da. Aber es irgendwie,
nein, aber das war gut verteidigt. Also
ja, das war dann gut verteidigt. Und also ich meine, trotzdem ist es ja, das ist ja so ein bisschen wie gefundenes Geld auf der Straße. Also bei JaVale kannst du ja nicht damit rechnen, dass du irgendwie von dem 10 solide Minuten bekommst in dem Spiel oder so. Deswegen wäre das jetzt nicht einer, wo ich sagen würde, okay, damit können sie kontern, weil du kannst dich nicht darauf verlassen, dass JaVale im nächsten Spiel überhaupt, dass er, sagen wir mal, dass er weiß, wie der Score ist, so dass er das im Auge behält. Das ist halt ja. Das Problem bei den Bigs. Die sind halt absolut nicht verlässlich bei den Warriors. Da, so in Sachen Energie sehe ich da ja fast noch am ehesten Jordan Bell, der aber auch wiederum dann teilweise sich einfach defensiv ein bisschen zu ungestüm und dämlich verhält, was dann, wenn er dann derjenige ist, der auf LeBron oder irgendwen geswitcht wird, wahrscheinlich auch wiederum ein bisschen problematischer wäre.
Ja, er ist halt ein Rookie, merkt man schon auch, finde ich. Wobei, also ich finde, die Ansätze sind gut. Ich habe mir ein bisschen den Cash-Considerations hinterher getrauert.
Ja, kann ich verstehen. Also ich mag den als Spieler auch. Der ist halt einfach noch roh, so ein bisschen. Aber ich glaube, an sich könnte der schon eine ganz gute Alternative sein. Ich meine, bei Looney haben sie ja die Optionen nicht gezogen. Das heißt, der wird ja wahrscheinlich auch nicht unbedingt bleiben langfristig. Sasas Vertrag läuft aus. Werden sie relativ sicher nicht halten. JaVale hat ja auch nur einen Minimalvertrag. Also gerade auf der großen Position ist es einfach so, dass die Warriors diese Saison keine tolle Lösung haben.
Ja.
Andererseits, also sobald Iggy wieder da ist, brauchen sie auch pro Spiel nicht mehr als vielleicht 15 Minuten überhaupt mit einem traditionellen Center. Und also ich meine, dass sie dieses Rebound-Defizit haben, das können sie ja in Kauf nehmen, solange sie halt dafür das machen, was sie ansonsten alles ziemlich gut können. Also das war ja auch, ich habe es jetzt nicht mehr genau im Kopf, aber auch letztes Jahr in den Finals haben sie ja jetzt nicht unbedingt das Rebound-Duell dominiert, aber dafür halt so die meisten anderen Kategorien, und dann lässt sich das ja einigermaßen kompensieren.
Ja, also auf jeden Fall. Wobei, was ich, wenn du sagst, dass, wenn sie das gut machen, was sie gut beherrschen, also der Dreier ist ja zwischenzeitlich wieder nicht richtig gut gefallen. Und ich finde, man merkt immer öfter, also ich meine, wann ist denn mal so richtig eins dieser klassischen Dreierteams in letzter Zeit richtig heiß gelaufen? Die Rockets sind einmal richtig heiß gelaufen, aber ich finde, es passiert immer seltener.
Gordon und Ariza und Tucker alles getroffen.
Ja, genau, war das Spiel 2?
Das war Spiel 2, ja, genau.
Und, aber ich finde, also kann auch komplett gefühlt und subjektiv sein, aber ich finde, dass das immer seltener passiert. Je mehr sich die Teams auf den Dreier einlassen, je mehr Dreier sie nehmen, desto seltener kommen diese kollektiven heißen Abende vor. Und vielleicht ist das auch irgendwie so ein, ja, weiß ich nicht, es wird nicht mehr darauf geachtet, habe ich einen Rhythmus oder habe ich ihn nicht, sondern es wird einfach immer wieder geworfen. Egal von wem. Vielleicht ist es irgendwie so ein Punkt, ich weiß es nicht. Aber ich habe nur heute während dem Spiel kurz gedacht, weil ich auch von den Warriors so dieses kollektive Heißlaufen irgendwie immer seltener sehe, gefühlt.
Ja, also ich glaube, das hatte so, unsere jüngsten Eindrücke sind ja hauptsächlich aus der Serie gegen Houston, und da war es halt einfach, glaube ich, in einigen Spielen einfach so, dass sie sich halt dieses eher langsamere Tempo haben aufzwingen lassen und dadurch halt auch nicht, also was die Warriors ja an ihren besten Tagen auszeichnet, ist, dass das so ratzfatz geht und dass sie halt aus Stops halt ganz schnell Energie generieren und den Ball nach vorne spielen und dann so semi-offene Dreier nehmen gegen unsortierte Defense und dann fällt einer rein und fällt der nächste rein. Und ich meine, so ein Spiel hatten wir ja von Clay in Spiel 6.
Ja.
Aber es stimmt schon, es ist nicht so kollektiv als Team. Das sehen wir in letzter Zeit auf jeden Fall nicht so oft. Also in diesen Playoffs grundsätzlich, glaube ich.
Ja, genau. Und das ist so ein bisschen, also jetzt nochmal ganz kurz, um auf die Conference Finals dann zurückzukommen, fand ich auch so ein bisschen, ich weiß gar nicht, wer es gesagt hat, Reggie Miller, war entweder Reggie Miller oder Chris Webber war es in Spiel 7, wo es halt darum ging, dass sich die Rockets halt auf Dreier und Layups konzentrieren, aber dass die Layups so ein bisschen vergessen haben. Und halt, obwohl kein Dreier fällt, weiter noch auf den Dreier gegangen sind. Und da habe ich manchmal so den Eindruck, ja, es ist vielleicht einfach, vielleicht ein bisschen too much einfach geworden, so dass man versucht, diese Abende zu erzwingen und es dadurch vielleicht ein bisschen seltener funktioniert. Meine Warriors ist nochmal was anderes, weil die Warriors einfach grundsätzlich auch nochmal einen anderen Basketball spielen, aber den sie übrigens, um nun wieder zurück zu der Serie zu kommen, eigentlich auch wieder, fand ich, besser gespielt haben in Spiel 1, als es über weite Strecken gegen Houston der Fall war.
Ja, hatte ich auch den Eindruck, also was vor allem mit Curry und Green zu tun hatte, ja. Also die beide einfach als Playmaker in dieser Partie richtig stark waren, also ja. Steph hat teilweise sehr geile Pässe gespielt und also wenn er das Spiel gemacht hat, dann war es halt einigermaßen schnell, also auch im Halbfeld, also halt gute Entscheidungen getroffen und also sowohl er als auch Green beide 9 Assists und nur 2 Ballverluste und das verdeutlichte schon so ein bisschen, dass sie halt also die Lücken, die sich in der Cavs-Defense, auch wenn sie in dem Spiel für ihre Verhältnisse sehr gut war, trotzdem einfach irgendwann immer auftun, haben sie ganz gut ausgenutzt. Mhm. Also es war kein Durant-lastiges Spiel bei den Warriors und also also ästhetisch gefällt mir das sowieso dann besser, wenn es kein Durant-lastiges Spiel ist, aber auch ja, meiner Meinung nach ihren besten Basketball spielen sie tatsächlich auch, wenn mehr Curry und Green die Show schmeißen, wie halt dann auch in der Overtime, wo dann Clay der Vollstrecker war. Ja. Und ja, also
die guten alten Zeiten.
Ja. Hat nur Harrison Barnes gefehlt.
Ja, nur irgendwann kommt er wieder, Ole. Irgendwann ist es weit. Ja. Nee, aber fand ich auch, also ich fand vor allem Curry hat sehr, sehr fokussiert und vor allem kontrolliert gespielt.
Ja.
Also er hat wirklich, also man hatte schon bei ihm so auch das Gefühl, er hat es im Griff. Und auch hat das Spiel im Griff. Also so hat so irgendwie so ein, hat, er wirkte auch wieder besser, finde ich. Vielleicht auch, weiß ich nicht, rein subjektiv, aber ich finde, irgendwie hat er so ein, er hat sich so ein bisschen in die Playoffs reingespielt mittlerweile. Hatte ich jetzt zumindest in Spiel 1 den Eindruck. Kann natürlich jetzt auch ganz schnell wieder anders laufen, aber ja, hat mir gut gefallen irgendwie.
Ja, ich finde, also da bei Curry finde ich es mittlerweile ein bisschen anstrengend, dass wir irgendwie alle immer, wenn er ein gutes Spiel hat, dass alle sagen, ja, jetzt ist er wieder der Alte und wenn er dann, wenn es dann nicht läuft, ah ja, der Knöchel, so, das ist schon bitter, das macht ihm schon zu schaffen. Aber ich würde dir zustimmen, ich glaube, der ist mittlerweile vertrauter, zumindest seinem Körper wieder mehr. Mhm. Und ja, das muss er jetzt halt einfach mal bestätigen. Und ich finde, es muss dann auch andererseits, wenn er nächstes Spiel Kacke spielt, dann möchte ich eigentlich trotzdem auch nichts mehr von der Verletzung hören, weil dann ist er halt einfach...
Dann ist er halt schlecht.
Ja, muss auch mal okay sein.
Muss auch mal okay sein, auf jeden Fall. Nee, aber ich fand, also dieses so selbstverständlich, wie er jetzt gespielt hat, habe ich ihn jetzt so noch nicht wahrgenommen, seitdem er wieder zurück ist. Also gerade auch gegen die Rockets nicht. Also klar, da kam dann mal irgendwie so, da ist dann der Wurf mal gefallen, aber ich fand jetzt, er hat irgendwie aggressiver gewirkt, mit mehr Selbstvertrauen. Und er hat auch dieses eine Play, das ich echt gern sehe, hat er oft gespielt, wo er wo er in die Ecke dribbelt oder zieht, den Handoff gibt und dann direkt weiter wieder ganz in die Ecke geht und dann den Ball zugespielt bekommt und seinen...
Dafür bräuchte es mal einen Namen. Ja. Da spielt er mit Jordan Bell ziemlich viel.
Mit Jordan, genau. Kann auch mal sein,
dass
Jordan
Bell... Der meistens dann auch den Verteidiger 6 Meter aus dem Bild schiebt.
Genau, also Kiste raus und...
Also auch so illegal, wie es nur irgendwie geht, aber irgendwie haut es oft hin und ja, also das Play ist halt absolut tödlich. Also das dafür braucht es wirklich einen Namen. Hast du einen Vorschlag?
Habe ich einen Vorschlag? Nee, du?
Die Zecke aus der Ecke.
Die Zecke aus der Ecke.
Was eigentlich nicht nett ist, aber was halt nur mit dem Reim ist. Tut mir leid, nein, wir überlegen uns was
Besseres. Ja, wir sollten uns was überlegen. Das ist jetzt, wir hatten lange keine Hausaufgaben, das ist jetzt unsere Hausaufgabe für nächste Woche, dass wir für dieses Play einen gebührenden Namen finden, würde ich sagen.
Ja.
Bist du dabei?
Ja, gut. Machen wir.
Ja, dann sollten
wir... Ja? Haben wir dann noch was zu dem Spiel oder sollen wir dann zu dem Thema kommen, was du mir geschrieben hast.
Was habe ich dir geschrieben?
Dass du der Meinung bist, dass LeBron eigentlich genauso ist wie Russell Westbrook.
Nein, nein, nicht genauso. Nicht genauso gut wie Russell Westbrook. Nein.
Und jetzt habe ich auch nichts gesagt.
Ja. Nein, ich habe das, ich habe das letzte Woche schon mal irgendwie gesagt. Das soll übrigens überhaupt nicht despektierlich klingen. Und ich muss jetzt sehr aufpassen, wie ich diese ganze Geschichte formuliere, weil keine Ahnung, ob irgendwo, es könnte sein, dass meine Beliebtheitswerte, sofern sie überhaupt vorhanden sind, rapide in den Keller rauschen, wenn ich die falschen Worte will. Nein, ich möchte auf gar keinen Fall A, nicht LeBrons Leistung schmälern. Ich möchte B ist für mich LeBron sowohl der beste Spieler der Liga als auch der mit Abstand beste Spieler der Playoffs bis jetzt. Also das steht für mich außer Frage. Und wie gesagt, dieser Westbrook-Vergleich soll nicht despektierlich klingen. Ich habe es mir nur heute auch mal wieder gedacht. Mir hat ein guter Spätzl, der eigentlich sich kaum mit Basketball beschäftigt, hat sich Spiel 1 angeschaut und hat mir dann geschrieben, ja, also er fand super und hat auch gesagt, wie unfassbar LeBron ist, aber er hat gesagt, und dann hat er geschrieben, ja, aber es ist ja irgendwie schon eine One-Man-Show. Also er bräuchte irgendwie noch so ein, zwei, mit denen er die ihm helfen können, denen er aber auch vertraut, weil irgendwie die anderen stehen halt nur rum, also das ist kein Zitat, also das ist jetzt nur sinngemäß, die anderen stehen ja im Prinzip nur rum und bekommen dann nach 10 Minuten dann irgendwie mal den Ball und sollen dann halt irgendwas machen und da wird's dann, sind sie natürlich kalt und dann sind dann fast erschrecken fast, wenn sie dann mal einen Ball bekommen. Nehmen wir mal an, wir hätten jetzt so diese, also klar, es ist jetzt natürlich jemand, der jetzt nicht viel Basketball guckt, aber gerade da finde ich es irgendwie interessant. Und natürlich haben wir dieses Narrativ irgendwie in den Playoffs. Das hängt bei mir auch ein bisschen damit zusammen, weil mir dieses Narrativ einfach mittlerweile brutal auf den Sack geht. Wie scheiße die Cavs sind. Also ich habe es echt satt, nach jedem Spiel wieder zu hören, wie schlecht denn dieses Supporting Cast ist. Weil mir versaut es so ein bisschen die Playoffs. Irgendwie wird es immer das Gleiche. Immer wird nur wieder aus der Kiste gegraben. Hier, Jordan Clarkson kann nix, der kann nix. Genau, und deswegen fand ich es mal ganz interessant, weil das ist ja genau das, was wir letztes, was du und ich auch immer, wenn wir letztes Jahr über die Thunder gesprochen haben, was wir Westbrook so ein bisschen zugeschrieben haben. So, dass er halt den Laden schmeißt und dass halt irgendwie niemand anders so seinen Rhythmus finden kann. Und natürlich, nochmal, natürlich läuft es bei LeBron auf einem komplett anderen Level ab. Und natürlich setzt LeBron auch in meinen Augen seine Mitspieler deutlich besser ein als Westbrook und spielt LeBron auch deutlich besser als Westbrook. Aber ich finde die Parallele, durch welche Begleitumstände auch immer, eine Parallele, finde ich, kann man sich schon aus den Fingern saugen, wenn man möchte. Darum, das war so der Aufhänger für das Ganze.
Das klingt für mich ehrlich gesagt schon ziemlich nach aus den Fingern saugen, wenn ich ehrlich bin. Also einfach, weil ich es auf dem Level nicht fair finde, weil einerseits
LeBrons Leistung nicht schmälern. Es soll nicht.
Aber tut's ja.
Nein, warum? Damit würde ich ja sagen, dass ich finde ja auch Westbrook. Ich finde nur, er spielt halt eine andere Art Basketball, als man ihm vielleicht früher zugeschrieben hätte. Aber es ist sehr auf ihn zentriert. Und ich habe auch schon ein paar Wochen gesagt, vielleicht könnte man es besser machen, indem man mehr Fluss reinbringt.
Das weiß ich halt nicht. Also, und also aus dem Grund finde ich es halt auch nicht fair, weil ich glaube, LeBron wäre sehr dankbar, wenn er Steven Adams hätte oder irgendeinen, also Paul George, über den brauchen wir gar nicht reden, aber auch einen Andre Roberson, einfach weil er bei dem in jedem Spiel weiß, was er bekommt. Das ist ja für mich das große Problem mit diesem Cavs Supporting Cast und deswegen finde ich ehrlich gesagt auch okay, dass der als nicht gut dargestellt wird. Wer spielt bei den Cavs abgesehen von LeBron denn gute, konstante Playoffs? Das ist für mich eigentlich das entscheidende Thema, weil da fallen dir einfach nicht so viele ein. Natürlich sind die nicht alle völlig talentlos und scheiße und sind nicht alle irgendwelche dahergelaufenen Hausmeister, die jetzt da irgendwie kurzfristig engagiert wurden, um da mitzuspielen.
Aber in die Richtung geht's ja manchmal. Und das finde ich ihnen gegenüber auch ein bisschen respektlos.
Das liegt so ein bisschen verselbstständigt. Das liegt einfach daran, dass sie teilweise halt einfach sehr schlecht auftreten und nicht verlässlich sind.
Da hast du absolut recht, sie sind definitiv weniger verlässlich. Ich finde jetzt Roberson, defensiv auf jeden Fall. Und ja, was kriegst du offensiv von ihm, wenn es gut läuft, trifft er den Dreier aus Eck. Also finde ich jetzt, das ist jetzt für mich nicht das Optimalbeispiel. Gut, habe ich jetzt auch ein bisschen Cherrypicking für mich betrieben. Aber wie soll ich sagen, also wenn ich zum Beispiel, wenn ich mir, wo es mir immer so ein bisschen, ja, wehtut, ist übertrieben, aber so, zum Beispiel Kevin Love finde ich, weiß ich nicht, kann auch sein, dass ich mich da täusche, aber bei Kevin Love denke ich mir schon, dass da irgendwie mehr möglich wäre, wenn man, ich meine, du hast vorher selber gesagt, der Kevin Love steht ja mittlerweile mehr in der Ecke. Wir haben vor den Conference Finals haben wir drüber gesprochen, wie Love und Kyle Korver so ein bisschen ihr eigenes Off-Ball-Spielchen betreiben. Ich überlege mir einfach nur, ob es irgendwie Möglichkeiten gäbe, dieses Team, das sicherlich deutlich weniger talentiert ist als die Warriors, das sicherlich auch nicht über einen riesigen Talentepool verfügt, aber ob es nicht möglich wäre, das Talent, das irgendwo vorhanden ist, irgendwie anders zu nutzen. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Also es ist einfach, aber gerade, also findest du, dass Kevin Love für dich optimal eingesetzt wird?
Ich finde, bei Kevin Love ist das Thema Warriors ein sehr schwieriges, weil, also das haben wir jetzt seit mittlerweile 4 Jahren das Thema, dass man immer sagt, ja, hey, der muss auch mal in den Post gehen, und muss auch, aber das hat einfach historisch nie gut funktioniert. Also gegen Draymond Green hat er absolut gar kein Mismatch. Das ist ein absolutes Gerücht. Und er ist da im Post. Also ich meine, klar, wenn man da seine 26 Switches produziert hat und er da dann mal das Mismatch hat, dann soll man das ruhig nutzen. Also das wird ja, finde ich, teilweise auch genutzt. Aber ansonsten ist er in der Serie meiner Meinung nach wahrscheinlich am besten, wenn er Pick and Rolls mit LeBron läuft und dann halt, also beziehungsweise besser gesagt Pick and Pops läuft. Und das haben sie ja versucht. Ich meine, er hat 8 Dreier genommen in dem Spiel. Er hat einen getroffen. Er hat ja, also Love hat trotzdem sonst ein gutes Spiel gemacht, aber er hat halt den Dreier nicht getroffen. Ansonsten, wenn er 50% seiner Dreier trifft, dann hat er 30 Punkte gemacht. Und ich glaube schon, dass wir den auch loben. Aber es ist ja nicht, also man kann ja auch über Love nicht sagen, dass er jetzt Playoffs spielen würde wie ein Star. Also er ist ein sehr guter Rollenspieler. Aber abgesehen von so dämlichen Teams wie den Raptors, die halt einfach sich in die Hose machen, sobald die Cavs irgendwo in der Nähe sind, ehrlich gesagt, hat er halt auch nur einen begrenzten Wert, meiner Meinung nach. Also, ich meine, wie würdest du ihn denn gerne eingesetzt sehen gegen die Warriors?
Ich weiß nicht, ob ich es jetzt auf dieses eine Matchup komplett runterbrechen würde, weil ich meine, es ist dann schwierig, es ist ja ein Prozess, der jetzt über einen längeren Zeitraum irgendwie stattfindet. Ich meine, wie stelle ich mein Team ein? Und das natürlich ist dieses Team sehr, sehr LeBron-fokussiert. Ich habe zum Beispiel bei Love, ja, keine Ahnung, diesen Minnesota-Love wird es vielleicht nie, oder den wird es nie wieder geben, denke ich. Und vielleicht war das auch ein klassisches, ja, Bad Team, Good Stats Guy-Ding.
Kann ja sein. Ich glaube eher, dass sich halt Defense seitdem weiterentwickelt hat. Also, auch das sind andere Konzepte. Ich meine, wir reden über diese ganzen vielseitigen Leute und er hat halt einfach nicht die krassen Größenvorteile oder Kräftevorteile. Ich meine, natürlich hat er gewisse Stärken, aber er ist halt jetzt dann auch nicht so athletisch. Und also wenn da dann jemand wie Tatum ist, beispielsweise, um den zu verteidigen, natürlich ist Love schwerer als der und auch so ein bisschen cleverer, aber es ist ja nicht so, dass es halt diese krassen, idealen Mismatches für ihn da noch gibt. Und also man kann von mir aus auch, also wenn LeBron dann mal auf der Bank sitzt, was er in dem Spiel sogar einige Minuten getan hat, ich war überrascht, er hat, glaube ich, 6 Minuten Pause bekommen in der regulären Spielzeit.
Sie haben ihn sogar 7-5 während seiner ersten Pause, haben sie sogar den Vorsprung ausgebaut tatsächlich.
Jordan Clarkson hatte sogar ein positives Net-Rating in diesem Spiel, was für mich eigentlich nur zeigt, dass diese Statistik extrem fehlerhaft ist.
Er stand zum richtigen Zeitpunkt auf dem Feld, auf jeden Fall, für ihn.
Ja. Nur, also wenn du sagst Minnesota Love, ich kann mir zum Beispiel auch beim besten Willen, also oder es ist für mich einfach schwer vorstellbar, wie man in der heutigen Zeit gegen ein clever verteidigendes Team eine Offense über Kevin Love aufzieht.
Also nee, sie soll ja nicht über Kevin Love aufgezogen werden. Da hast du sicher recht.
Nein, aber ich meine jetzt in den Minuten, wo LeBron sitzt beispielsweise. Mhm. Also das wäre ja ideal. Das ist der zweitbeste Spieler von denen. Ist jetzt natürlich kein Kyrie Irving-Typ, aber ist ja eigentlich durchaus ein fähiger Offensivspieler. Deswegen wären er oder George Hill die logische Wahl, um die Offense zu schmeißen, während LeBron halt sitzt. Weil wenn die beiden das konsequent tun und also konstant tun könnten, dann müsste man ja beispielsweise auch nicht sagen, hier Jordan, jetzt geh mal rauf und wirf in den 17 Minuten, die du hast, so viel wie du kannst. So,
Auf jeden Fall. Nee, ich meine, du hast, wir haben es ja auch in dieser Korver-Love-Thematik haben wir es ja auch gesprochen. Ich meine, Love als Greener zu verwenden mit einem Mitspieler, mit dem man das Spiel aufziehen kann. Und dann noch einen Hill dazu, der das Spiel halbwegs lenken kann. Also es kann schon eine Option sein. Ist halt natürlich, man hat dann aber auch gesehen, halt, nachdem das irgendwie größeres Thema wurde, dass sich die Celtics zum Beispiel besser darauf eingestellt hatten und das dann nicht mehr ganz so gut funktioniert hat. Und auch jetzt haben die Warriors haben jetzt auch, fand ich, Korver zum Beispiel nach dem Cut relativ gut verteilt. Also er hat relativ wenig offene Dreier bekommen.
Ja, da sind wir halt wieder bei dieser Switch-Fähigkeit. Ich meine, bei den Raptors stand da dann Valanciunas häufig gegen Love und das geht halt nicht. Ja. Da hat Love dann halt doch extreme Schnelligkeitsvorteile.
Ja, vor allem was Lowry und Valanciunas ging ja meistens ins Duell und das war auf, ja.
Das, also auf ganz viele verschiedene Arten halt einfach.
War das im Untergang daneben. Geweiht?
Aber gegen Teams, die defensiv halt so vielseitig sind, weiß ich halt nicht, wie hoch wirklich der Wert von Love als Offensivspieler, als primärer Offensivspieler wirklich noch ist. Und also ob er deswegen nicht vielleicht nicht als Rollenspieler, aber schon als jemand, der halt dosiert aufgepostet wird, wenn es das Matchup erlaubt, aber ansonsten halt, ja, wie du sagst, als Screener fungiert und schon mehr an der Dreierlinie, weil es ist ja nicht so, dass er im Post jetzt der Hakeem Olajuwon wäre oder so.
Nee,
auf keinen Fall. Er hat da schon ein paar ganz nette Jumphooks und so und die sollte er auch immer mal wieder anbringen, nur ich sehe halt nicht, wie man also ihn in der Hinsicht so noch richtig viel mehr involvieren kann. Zumal, also ich meine, also jetzt auf das Beispiel hier angewendet, er hat ja vorher auch gefehlt und so und es war erst gestern im Laufe des Tages dann überhaupt klar, dass er spielen würde.
Klar.
Ging es. Aber, also ich meine, grundsätzlich sehe ich schon deinen Punkt, nur ich würde es, ich finde, man unterschätzt das schon auch ein bisschen, oder was heißt man unterschätzt das? Das ist ja schon ein sehr bestimmendes Thema, aber es ist schon einfach so, dass die Cavs als Team nicht gut sind. Also ich finde, man tut ihnen nicht Unrecht damit, wenn man das feststellt, dass das eine Ansammlung von ziemlich unkonstanten und also bisweilen mal guten, aber auch nicht überragenden Spielern ist. Ich finde das nicht unfair zu beurteilen und also.
Das festzustellen und zu sagen, so ist es, finde ich auch vollkommen legitim. Also weil man soll ja auch Dinge ansprechen. Nur finde ich halt, es jeden Tag festzustellen und jedes Mal wieder zu sagen. Und ich finde einfach, es hat Überhand genommen. Einfach auch aus in meinem Empfinden so, um diese ganze Leistung noch mal krasser darzustellen, die LeBron liefert.
Ich finde ehrlich gesagt nicht, dass man das muss. Also ich meine,
nee, müsste man definitiv nicht.
Steve Kerr hat gestern nach dem Spiel gesagt, dass er nicht sicher ist, ob jemand schon mal auf dem Level Basketball gespielt hat. So, Steve Kerr hat jetzt keine Verpflichtung dazu, das zu machen. Er ist der gegnerische Coach und mit dem anderen, der in dieser unsäglichen Debatte immer wieder rumschwirrt.
Um die Debatte geht's
mir gar nicht.
Deswegen,
ich finde auch nicht, dass das irgendwie, ja, weiß ich nicht. Natürlich ist es viel, aber es ist halt auch einfach so, dass das individuell einfach brutal starke Playoffs sind. Also
ist es definitiv.
So auch noch nicht wirklich gesehene Playoffs, meiner Meinung nach. Also auf der Art, also mit so einem Team.
Nee, definitiv. Da widerspreche ich dir gar nicht. Aber da sind wir wieder an dem Punkt. LeBron, klar, LeBron hat Erfolg und um diesen Erfolg zu ermöglichen, muss er alles alleine machen. Und dadurch, und das gepaart mit seinem übermäßigen Talent, erlaubt diese Leistungen. Also ich glaube, wenn jetzt LeBron, also ihm kommt's, es klingt jetzt blöd, aber ihm kommt es ein bisschen zugute, dass er so ein schlechtes Team hat, weil er sich komplett austoben kann. Im Endeffekt. Klar, ich sage jetzt nicht, dass er es total cool findet, dass er als zigfacher Underdog in die Finals geht und die Finals im Normalfall nicht gewinnen wird und seine eigenen Sets nur weil er jetzt gute Sets auflegt. Aber diese Ausgangslage ermöglicht ihm diese historischen Leistungen.
Sehe ich anders. Also weil
warum?
2016 war sein Team ja nicht gerade schlecht, lief da noch Kyrie rum und J.R. Smith war besser, als er jetzt ist. Und also sie haben den Titel ja geholt und da hat er doch trotzdem, also da war er in den Finals ja nicht schlechter. Da war es einfach nur so, dass er sich vorher nicht in jeder Runde völlig austoben musste. Weil, also, da war über die ersten drei Runden sogar Kyrie, glaube ich, in jeder Serie der Topscorer. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass LeBron das lieber wäre, wenn er das so hätte. Und er nicht. Also,
Ich sage nicht, dass er das gern hätte. Ich sage nur, dass die jetzige Konstellation, in der er einfach eben nicht diesen Kyrie neben sich hat, der dann mal über weite Strecken der Topscorer sein kann, dass ihm diese jetzige Konstellation halt gepaart mit seinem Können diese Leistungen ermöglicht.
Nee, da kommen wir nicht auf einen grünen Zweig. Okay, dazu würde ich abschließend nur sagen, dass halt kein anderer Spieler sein Team dann so weit bringen würde. Und deswegen wiederum ich das auch okay, also ich das deswegen auch für absolut besonders halte, weil es gab schon viele nicht so tolle Teams, in denen halt ein Superstar war und so ziemlich alles selber geschmissen hat, und so weit gekommen sind sie in der Regel nicht, oder sind sie grundsätzlich
irgendwie
noch nicht.
Deswegen ist ja LeBron auch LeBron. Also deswegen, ja. Also wie gesagt, ich wollte nicht die Leistung schmälern, mir persönlich war es zu viel, vielleicht habe ich mich so ein bisschen verzettelt, aber mir persönlich, teilweise, ich finde es anstrengend, immer wieder zu lesen, wie scheiße alle sind außer ihm. Weil mir da irgendwie ein bisschen so das...
Nennen wir es lieber inkonstant, dann ist es okay.
Genau. Schauen wir mal, was er noch so gewinnt. Meinst du, er gewinnt noch ein Spiel?
Ja, also mein Tipp vor der Serie waren Warriors in 5, weil ich mir gedacht habe, also ein Sweep glaube ich nicht, weil LeBron letztendlich, glaube ich, dafür so ein bisschen zu stolz ist, dass er einen Sweep kassieren würde, und die Warriors andererseits auch, wie gesagt, ein bisschen zu sehr dieses frustrierende Überlegenheitsgefühl haben. Dieses Spiel hat mich jetzt tatsächlich sehr überrascht, und also ich glaube, das wäre letztendlich die Chance gewesen, um eine echte Serie draus zu machen. Also eine, die vielleicht sogar ein bisschen länger geht. Das ist jetzt nicht passiert. Von daher, ja, ich bleib bei meinem Tipp. Also Warriors in 5 sehe ich immer noch so. Und also wahrscheinlich gewinnen die Cavs dann eins ihrer beiden Heimspiele, ja, Spiel 3 oder 4, weil ich denke mal, die Warriors werden in Spiel 2 auch anders auftreten. Also erwarte ich ehrlich gesagt schon Statement eine Steigerung, gerade von Durant, der einfach nicht gut war in dem Spiel.
Ja, ne? Hat irgendwie, sah auch als ein bisschen erzwungen aus, fand ich in der ersten Halbzeit gerade. Also es kam dann irgendwann. Ja, ich schwank tatsächlich auch zwischen 4 und 5. Mach ich mal 4, damit wir nicht das gleiche tippen.
Na, ist okay.
Oder? Ich meine, ich kann dich sowieso nicht mehr einholen, oder? Kann ich dich noch einholen?
Ich bin mir gerade nicht sicher. Ich werde das gleich mal kurz nachprüfen. Mhm. Ich muss hier erstmal rausfinden, was wir in der letzten Serie getippt haben.
Den Osten haben wir beide falsch, ne? Weil da hat keiner gesagt, Cavs in 7.
Ja. Aber du hast Warriors in 7 getippt.
Ha!
Ja.
Reicht trotzdem nicht.
Nee, stimmt. Aber du könntest noch ausgleichen.
Ich kann noch ausgleichen.
Ja.
Vielleicht aber auch nicht. Wir werden sehen. Hast du eigentlich ein paar Twitter-Accounts, mit denen du uns ein bisschen pushen kannst?
Ich lobe mit denen die ganze Zeit, aber ausschließlich LeBron James, weißt du? Weil irgendwie... Das ist doch eigentlich in Wirklichkeit das Problem, oder? Dass das komplette Internet jetzt zu Burner-Accounts von LeBron James geworden ist, weil alle das nur abfeiern, was er macht.
Ja,
das ist das, was dich in Wirklichkeit ärgert.
Das ist das, was mich in Wirklichkeit ärgert, genau. Ja. Die LeBron James selbst betreibt, oder?
Ich glaube, wir machen das alle unbewusst. Also ich meine, ich mache das ja selber unbewusst. Ja. Aber also ich bezeichne mich mittlerweile auch
negativ.
Ja, das kann ich mir vorstellen. Ja.
Ich werde mir jetzt aber selber ein paar Burner-Accounts zulegen, die ins Gegenteil gehen.
Weil ich meine, auch Westbrook hat sie mit Sicherheit. Aber ja, so etwas strange Geschichte. Man sollte auf jeden Fall vorsichtig sein, oder? Also ich denke, du solltest auch versuchen, nicht irgendwelche Nummern zu hinterlegen, anhand derer sich dann vielleicht noch irgendwas feststellen lässt. Also diese Geschichte da in Philadelphia ist doch etwas.
Sie ist.
Hast du sowas Vergleichbares irgendwie schon mal, also fällt dir da, abgesehen von Durant, der aus Versehen mit seinen Burner-Accounts sich selbst abgefeiert und OKC in die Scheiße gehauen hat, aber so auf einem Team-Level von einem
Team offiziellen?
52-jährig ist er, glaube ich, zweimaliger Executive of the Year, jetzt bald dann ehemaliger Executive of the Year bei den Sixers.
Ja, habe ich jetzt so noch nicht mitbekommen. Wie fix ist es denn, dass es wirklich so ist?
Fix ist es nicht. Also es scheint jetzt, also in dieser Untersuchung, die von den Sixers über irgendeine Anwaltskanzlei eingeleitet wurde, ist anscheinend aktuell der laut Zach Lowe und Woj der primäre Verdacht, dass es die Frau von Brian Colangelo.
Ja, es gibt doch da wohl irgendwie tatsächlich diese Nummern, also
genau, Nummern, die lassen sich dahin zurückverfolgen.
Ja, genau.
Also, was heißt, die lassen sich dahin zurückverfolgen, aber die enden auf eine Nummer, die sie auf jeden Fall hat. Und ja, wie genau da ermittelt wird und also inwieweit die Twitter-Detektive da mit reingespielt haben, das weiß ich natürlich nicht. Ja. Ich bin auch mal sehr gespannt, wie es weitergeht, aber ich meine, so oder so kann man sich halt relativ sicher sein, dass es von innerhalb der Sixers-Organisation irgendwie sein muss, weil ja doch sehr pikante Inhalte da teilweise verbreitet wurden, die man auch eigentlich nur innerhalb von einem relativ kleinen Kreis wissen kann. Also das müsste dann eigentlich ja jemand sein, der seit kurzem nicht mehr dort arbeitet, oder es müsste halt jemand sein, der aktuell dort arbeitet.
Und du meinst so, ja, Geschichten wie dass der Jahlil Okafor-Trade wegen mangels Fitness nicht durchgegangen ist oder solche Geschichten.
Ja, genau, oder dass der persönliche Trainer von Fals ihn irgendwie dazu gebracht hat, anders zu werfen, und dass die Sixers Videos davon haben und also auch Aufforderungen an lokale Beatwriter, doch gewisse Fragen zu stellen und so. Also das ist ja schon, wenn es jetzt einfach nur wäre, der Embiid ist manchmal als Typ so ein bisschen schwierig und ich mag den nicht. So, das ist ja dann irgendwie nicht nachzuverfolgen, aber da stehen dann ja auch irgendwie direkte Interaktionen dann mit Embiid und so drin, und das sind halt alles Sachen, die werfen halt so ein schlechtes Bild auf diese Franchise, also auf dieses Front Office, wer genau das dann letztendlich ist. Also ich meine, ob es dann Colangelo ist, der sich bei seiner Frau über alles beschwert, die dann den Bedarf hat, für ihn Rechtfertigungen zu suchen, oder wie genau das abläuft, also keine Ahnung, aber ja, also ich meine, im Prinzip muss es ja zu irgendwelchen Veränderungen führen. Also ich denke, dass die Tage von Colangelo da im Front Office wahrscheinlich gezählt sind.
Wenn er damit was zu tun hat, dann...
Ja, und ich meine, auch sonst scheint ja irgendwie dieses Front Office so ein kleines bisschen Saustall zu sein. Also ich weiß nicht, ob dann die Besitzer sagen, ja gut, vielleicht müssen wir hier irgendwie grundsätzlich was verändern.
Ja.
Kann ja sein. Und also laut diesem Bericht zumindest wäre das so, wenn es irgendwie aus dem Bekanntenkreis oder halt seine Frau ist von Colangelo und er nichts davon weiß, dass die Sixers dann halt trotzdem sagen würden, okay, ist uns egal, du bist trotzdem raus, weil offensichtlich hast du dann Sachen erzählt, die du auch nicht erzählen darfst. Und
ja, genau. Also,
da hast du dann halt Pech gehabt.
Ja, es ist schon eine geile Story. Ja, die Social Media, ne?
Eigentlich beweist das nur das, was wir alle wissen sollten, dass wir uns unbedingt von Social Media fernhalten sollten.
Ja.
Und dass das Internet halt auch nicht vergisst und man immer irgendwie eine gewisse Spur hinterlässt, die dann ja doch...
Und dass nichts anonym bleibt im Internet.
Ja, das ist halt auch das Problem. An alle Twitter-Eier da draußen. man kann euch sehen.
Man kann... ja.
Ich meine, die wesentlich witzigeren Fälle sind ja die, wo die Leute dann vergessen, von ihrem öffentlichen auf so einen Burner-Account zu switchen, wie es halt Durant hatte oder wie es auch Skip Bayless mal hatte, wo er unter irgendwas von Skip Bayless gepostet hat. You're the man, Skip. Das war schon ziemlich legendär, war. Also da gab es sogar einige. Aber jetzt die Art und Weise, es wäre ja einfach nur lustig, wenn es nicht andererseits auch wirklich ein bisschen, ja, so schon ein ziemlich schlechtes Bild einfach auf ihn werfen würde. Oder auf die Franchise, weiß ich nicht, auf das Front Office einfach.
Ja, also ich meine, das sind natürlich Dinge, die niemals passieren dürfen, und er als Chef der ganzen Geschichte sollte A, entweder nicht selbst so Zeug in die Welt setzen, oder B, dafür sorgen, dass es niemand in die Welt setzt. Das stimmt schon.
Wahrscheinlich war es letztendlich ja doch Sam Hinkie. Und das ist einfach so der letzte Teil vom Prozess. Das kann ja auch sein.
Und als Hardcore-Nerd hat er sie einfach alle gehackt und hat... Ja. Vielleicht war es auch von Anfang an Sam Hinkies Plan.
Ich meine, du hast das Gesicht von Sam Hinkie hier schon mal gesehen. Das ist dem durchaus zuzutrauen. Einfach nur anhand dieses Gesichts, dass er solche Pläne schmiedet.
Ganz kurz in Mr. Burns Haltung.
Ja.
Ausgezeichnet. Ja, das heißt, bei den Sixers könnte es Veränderungen geben. Aber da haben wir ja noch ein bisschen Zeit. Jetzt steht dann erstmal Spiel 2 an, bei dem du ja irgendwie einen deutlichen Warriors-Sieg erwartest.
Ich rechne eigentlich damit, ja. Also, man soll ja nichts ausschließen, aber also ich hatte so ein kleines bisschen bei dem Spiel das Gefühl, dass das so, wie gesagt, so ein bisschen der Best Shot von den von den Cavs war, auch wenn, ich meine, natürlich können auch sie darauf hoffen, dass sie den Dreier nicht mehr so extrem schlecht treffen, mhm, wie in dem Spiel, wo sie wieder die 30% nicht mal geknackt haben. Und sie können vielleicht schauen, ob sie aus den Clarkson Minuten vielleicht noch was anderes machen. Also, dass zum Beispiel Korver ein bisschen mehr spielt. Er hat jetzt in dem Spiel, er ist ja eigentlich ausschließlich dafür auf dem Feld, um Dreier zu nehmen. Ja. Und, also, und das Spiel breit zu machen. Er hat halt 3 Würfe, glaube ich, in 17 Minuten genommen. Das ist halt einfach ein bisschen wenig. Da kann man sicherlich schauen, ob man da noch ein bisschen mehr rausbekommt. Aber wie gesagt, eigentlich ist in diesem Spiel sehr viel genauso gelaufen, wie es für die Cavs hätte laufen müssen. Es hat am Ende dann trotzdem nicht geklappt, wegen letztendlich einer oder mehreren Aktionen, die einfach nicht so gelaufen sind, wie sie hätten laufen müssen am Ende. Inklusive einer echt einfach nur ganz schön hirnverbrannten Aktion. Und dadurch glaube ich eigentlich, ja, dass die beste Chance der Cavs damit eigentlich vorbei ist.
Könnte ich mir auch vorstellen. Zumal es tatsächlich sein kann, dass die Warriors jetzt nach Spiel 1 sagen, jetzt gibt es mal ein Statement und anders rauskommen als jetzt. Wir werden es sehen. Mal schauen, mit wem ich LeBron nächste Woche vergleiche. Dann würde ich sagen, war's das für heute.
Ich muss jetzt auch mal ins Bett.
Muss ins Bett?
Ja.
Ich muss mir noch ein bisschen Antwerpen anschauen, dass ich wenigstens ein paar gute Restaurant-Tipps geben kann. In diesem Sinne würde ich sagen, schön, dass ihr dabei wart, schön, dass ihr zugehört habt. Vergesst nicht, ihr könnt uns eine Rezension auf iTunes hinterlassen. Ihr könnt uns bei Twitter folgen, @korbigerNBA, korbiger mit.
AE.
Exakt. Addet uns bei Facebook. Schreibt uns auch gerne, wenn ihr was wissen wollt, wenn ihr denkt, gewisse Dinge sollten anders laufen. Und hoffentlich hören wir uns dann nächste Woche wieder. In diesem Sinne, genießt euren Tag, euren Abend, euren Morgen, genießt die Finals und bis bald. Reingehauen.
Reingehauen.